Früher war die Zukunft auch besser, ne?
Die Kunden suchen sich ihren Versicherer über Plattformen, beziehungsweise auch künstliche Intelligenz. Dieses Momentum eines digitalen Leads wird dann gerade bei einem gewerblichen Produkt immer wieder eine echte Beratung benötigen. Gerade bei großen existenziellen Themen, ob das jetzt nun lebensbedrohliche Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen sind oder große Feuerschäden oder was auch immer, da wird die KI an ihre Grenzen stoßen. Und neben der künstlichen Intelligenz ist mir auch menschliche Intelligenz immer noch ganz wichtig.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Und diese Frage stellten wir 2022 der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach darüber mit Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM, dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbude.de/2030 finden können. Mittlerweile spreche ich mit Vorständen und Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness in den Prognosen zu erhalten, lautet die Frage nun, wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Dr. Rainer Reitzler, CEO bei der Münchner Vereinsversicherungsgruppe. Hallo Herr Reitzler, schön, dass Sie Zeit für das Gespräch haben.
Servus, ich freue mich auf mittags.
Meine erste Bitte ist einfach, stellen Sie mal ganz kurz vor, wer sind Sie, was machen Sie, seit wann sind Sie in der Branche?
Ich bin schon ein kleines Fossil in der Branche. Seit 1984 habe ich meine Lehre gemacht als Versicherungs-Azubi. Naja, und jetzt haben wir schon 2026, also bin ich jetzt fast 42 Jahre dabei und seit 19 Jahren beim Münchner Verein. Zwischendurch habe ich mal ein bisschen in die Softwarebranche geguckt, aber meine Heimat war immer so ein bisschen Vertrieb, Marketing, Produkt. Das mache ich heute noch und freue mich, dass ich jetzt mit dem Münchner Verein auf einen schon seit Jahren vorhandenen Wachstums- und Erfolgskurs bin. Und wir haben jetzt vor wenigen Tagen erst eine große Strategieklausur gehabt und eine große Tagung mit allen unseren Mitarbeitern als Innendienst und Außendienst und haben dann gesagt, wir wollen bis zum Jahr 2030 auch Erfolgskurs bleiben und wollen dann mal die erste Milliarde bei den Beiträgen umrunden und dann weiter schauen, dass wir erfolgreich in den Weltmeeren der Versicherungsbranche schwimmen und segeln.
Das passt dann ja ideal zu unserem heutigen Gesprächsthema. Wenn Sie sagen, vor ein paar Tagen haben Sie diese Tagung gehabt. Wir sprechen ja heute am 21. Januar 2026, um mal genau zu sein. Und da ist meine erste Frage an meine Gäste eigentlich immer ganz einfach. Und zwar, wie sieht die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und bei uns wäre das dann der Mittwoch, der 13. August 2031.
Ja, das ist natürlich ein Griff nach vorne. Und schon Karl Valentin sagte, ist ja hier in Bayern und in München, früher war die Zukunft auch besser. Ne? Vor diesem Motto und so ein bisschen augenzwinkernd, glaube ich, dass die Anzahl der Versicherer weniger sein wird. Gleichzeitig wird der Münchner Verein eine große Rolle dabei spielen, denn wir wollen ja wachsen, wie gesagt. Es wird natürlich deutlich digitaler sein in der ganzen Branche, so auch bei uns. Es wird mehr Hightech geben im Sinne von KI, aber gleichzeitig wird es auch, wie man hier in Bayern sagt, Hightech und Heimat geben. Das heißt, Traditionen werden weiterhin gelebt, zumindest von uns. Und wir wollen natürlich auch einen traditionellen Versicherungsverein, der wir jetzt sind, seit 1922, entsprechend weiterhin in diesem neuen Jahrhundert für uns dann eben auch bis zum 13. August 2031, was Sie jetzt sagten, erfolgreich gestalten. Und das macht uns viel Spaß und viel Freude. Und ich glaube, der ganze Markt wird sich natürlich, wie gerade beschrieben, mehr in Technologie entwickeln, mehr in Datenstrategien sich entwickeln. Gleichzeitig wird man aber weiterhin gerade für, sagen wir mal, beratungsintensive Produkte eine echte Beratung über einen Berater vor Ort oder auch per Video und mit neuen Technologien benötigen.
Wenn Sie gerade sagen, Heimat, Hightech und Heimat, ich kenne das, das Schlagwort aus Bayern, habe ich schon gehört, fand ich gerade sehr gut. Die Versicherungsbranche ist ja nicht, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Wie glauben Sie, wird sich die Welt groß verändern bis 2031? Was glauben Sie, was für eine Welt werden wir sein? Werden wir fliegende Autos haben? Oder sowas zum Beispiel?
Ja, fliegende Autos weiß ich noch nicht, aber wenn man so gerade in die aktuelle Tagespolitik schaut, wir schreiben ja jetzt quasi jetzt den 21.01.2026 zur Aufzeichnung dieses Interviews. Und gerade ist der liebe Mr. Trump in Davos eingeflogen und das ist völlig unberechenbar, was so passiert. Und ich glaube, die ruhigeren Zeiten, die wir alle so und ich in meinen früheren Jahren auch als jetzt Vorstandsmitglied erleben durfte, die sind vorbei. Die Welt ist deutlich volatiler geworden. Und deshalb glaube ich aber auf der anderen Seite auch, dass wir ein Stück enger zusammenrücken müssen und vielleicht auch ein Stück enger das heimatliche Gefühl wieder auskriegen. Deswegen habe ich das auch gesagt und uns auch damit beschäftigen, was wir gemeinsam im solidarischen Sinne bewerkstelligen können, weil die große Geopolitik wird nicht einfacher und die wirtschaftliche Lage wird nicht einfacher und es wird auch gesellschaftliche Entwicklungen geben, die vielleicht bisher nicht bekannt gewesen sind. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, ist es wirklich entscheidend, ein bisschen zusammenzurücken, zusammenzuhalten. Das Kollektiv, das ist ein Versichertenkollektiv, auch bei uns, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dem ich jetzt dienen darf, seit fast 20 Jahren, über 20 Jahren schon in Gänze, dass wir da einfach sagen, da müssen wir ein bisschen zusammenrutschen und uns wieder so ein bisschen zurückbesinnen auf die Grundgedanken eines sozialen Miteinanders.
Wenn wir, Sie haben gerade schon gesagt, dass Sie in 2031, das wird weniger Versicherer geben, sagen Sie, aber die Versicherung, aber der Münchner Verein will in dem, wie haben Sie es genannt, in den Gewässern der Versicherungsbranche groß mitschwimmen. Was glauben Sie denn, wie der Versicherungsmarkt 2031 so aussehen wird? Also was für Versicherer, weil ich höre ja auch, oder wir leben in einer Zeit, wo es ständig so Fusionen gibt und so weiter. Was glauben Sie, wie wird denn der Stand sein?
Ja, also Fusionen will ich gar nicht kommentieren, weil ich habe in meiner Jugend mal fast eine Fusion mitgemacht, die dann gescheitert ist. Also berufliche Jugend wird gemeint. Ne? Und vor dem Hintergrund haben sich dann die letzten 20 Jahre oder noch länger diese beiden Unternehmen jeweils super entwickelt. Das heißt für mich nicht, dass man immer eine Fusion machen muss, sondern ich glaube, dass es sicherlich Fusionen geben wird. Die sind aber dann eher aus gewissen Nöten heraus, weil der eine oder andere einfach sagt, er möchte nicht alleine sozusagen in dem Markt überleben, geboren. Währenddessen, wenn man, wie bei uns beim Münchner Verein, eine gewisse Heimat, eine gewisse Zielgruppe, Kernzielgruppe hat und gewisse Kernprodukte, dann kann man diese, wenn man das gut gestaltet, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass wir das die nächsten Jahre machen, auch gut weiterspielen. Und wir sind ja aus dem Handwerk mal entstanden, 1922, und das hegen und pflegen wir, entwickeln wir auch weiter, sowohl produktseitig wie prozessseitig, wie natürlich auch marketing- und vertriebstechnisch, sodass ich da jetzt keinerlei Zukunftsängste habe, sondern im Gegenteil sage, wir sind Mittelständler und Mittelständler haben ja auch eine Gabe, dass sie vielleicht etwas schneller agieren können am Markt als Große und haben auch eine Gabe, dass sie etwas flexibler sind und das wollen wir natürlich weiterhin ausspielen und wir sind mit unseren bisherigen Ergebnissen sehr zufrieden. Wir haben in den letzten Jahren immer im Neugeschäft ein Wachstum zwischen 10% und 20%, jetzt auch im letzten Jahr 2025. Und ich bin da sehr stolz auf alle unsere Außendienstpartner, unsere Vertriebspartner und natürlich auch auf unsere Mitarbeitenden, denn das macht Spaß und das entwickelt sich nach vorne. Und als ich hier angefangen habe vor 20 Jahren, Pi mal Daumen, da hat man immer die Hälfte der Kunden, das haben wir deutlich, deutlich mehr. Und wie gesagt, fühlen uns da sehr wohl und deswegen haben wir unser neues Motto Erfolgskurs 2030 so ein bisschen wie so ein Segelschiff aufgebaut und wollen dann eben weitere Buchten sozusagen anfahren und umfahren, um einfach ein bisschen weiterzukommen in unserem, nenne ich es mal, deutschen Meer der Versicherer, weil wir sind ja nur in Deutschland tätig.
Aber wenn Sie gerade so Neukunden, ist ein gutes Stichwort. Oder die Entwicklung Ihrer Neukunden. Wie wird denn der Versicherungsvertrieb 2031? Also wie werden Sie in den verschiedenen Buchten anlegen, 2031, um hier im Bild zu bleiben?
Also wir versuchen uns erstens nicht abhängig zu machen von irgendeinem Vertriebsweg, sondern möglichst breit aufzustellen. Wir haben eine Ausschließlichkeit, wir haben Maklervertrieb, wir haben Kooperationsvertrieb, auch mit gesetzlichen Krankenkassen beispielsweise. Wir haben gewissen Honorarvertrieb und natürlich auch Online- und Direktvertrieb. Und in jeder dieser Vertriebsschienen versuchen wir, uns immer tiefer reinzubohren mit neuen Produkten, aber natürlich auch mit neuen Technologien. Und ich glaube, dass der Vertrieb sich natürlich wandelt und auch gewandelt hat. Ich meine, ich darf das ja schon seit, wie gesagt, 40 Jahren jetzt beobachten. Früher war das alles ganz anders, aber es ist natürlich so, dass man einfach mit der Zeit gehen muss, sonst geht man mit der Zeit, wie der alte Spruch so schön heißt. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich neue Technologien anwenden, künstliche Intelligenz reinziehen. Schnelle, einfache, standardisierte Produkte werden natürlich online mit digitalen Möglichkeiten abgeschlossen, werden auch im Service viel stärker, sagen wir mal, einfach gehandelt, währenddessen beratungsintensives, schweres Geschäft, sage ich immer, wie eine Berufsunfähigkeit beispielsweise jetzt für Handwerker und dergleichen mehr, wird auch zumindest nach meiner Überzeugung dauerhaft ohne Beratung erfolgen oder auch eine Krankenvollversicherung. Mit diesen Abstrichen gibt es ja auch Versicherer, die das probiert haben, um Digitalvertrieb, aber das läuft auch nicht so einfach, sodass man immer eine Beratung im Sinne von Telefonie oder Video oder eben auch persönlicher Beratung benötigt. Und der Markt wird sich spreizen in einfache, schnelle digitale Produkte, ich sage mal eine Zahnzusatzversicherung, die bei uns auch sehr, sehr positiv im Neugeschäft läuft. Wir machen da bald über 100.000 Verträge netto Neugeschäft jetzt im Jahr. Das sind alles Themen, die kann ich einfach abschließen. Die kann ich eben auch online im Servicebereich dann entsprechend handeln. Aber wie gesagt, eine betriebliche Altersversorgung, eine betriebliche Krankenversicherung, das sind dann nochmal andere Nummern, die man zwar auch im Service dann entsprechend digital servicieren kann, aber im Beratungszeitpunkt ist dann doch meistens zumindest eine gute, fundierte Beratung notwendig. Und da legen wir auch großen Wert drauf, dass wir zum Beispiel unserem Kernklientel der Handwerker, die ja eine andere Beratung benötigen als jetzt beispielsweise ein Beamter, wo ich früher mal beruflich tätig war, im Beamtenvertrieb, dass man da halt entsprechend gut ausgebildet ist mit den richtigen Produkten, aber auch den richtigen, sagen wir mal, Seminaren, die wir unseren Vertriebspartnern und Außendienstpartnern entsprechend anbieten, zum Beratungstermin geht.
Und Sie haben es gerade aus der Sicht des Versicherers, wie die Vertriebswege sind. Aber was glauben Sie, wie wird das Kundenerlebnis 2031 sein? Also wenn wir jetzt sagen, also Marco Petersohn, eine andere, eine jüngere Version von mir, wäre jetzt 2031 Handwerk, was weiß ich, Tischler. Ich hätte jetzt keine zwei linken Daumen, sondern zwei linken Hände, sondern wäre es Tischler. Wie würde ich mich denn dann informieren über Versicherung? Also wie komme ich zu Ihnen als Kunde?
Es wird natürlich viel digitaler. Es wird, was heute teilweise über berufsständische Organisationen wie Kreishandwerkerschaften oder Innen geht, wird sicherlich auch noch einen Teil ausmachen. Aber es wird halt vieles über KI, übers Netz laufen, über Social Media und alles, was dazugehört. Aber dann wird es immer wieder einen Punkt geben, wo man sagt, dieses Momentum eines digitalen Leads wird dann gerade bei einem gewerblichen Produkt oder einem gewerblichen Kunden, wie Sie es jetzt darstellen, als Tischler oder Schreiner, immer wieder eine echte Beratung benötigen. Weil es nicht ganz so einfach ist. Es gab ja diverse Ansätze im Markt, die will ich jetzt gar nicht so groß kommentieren, sonst würde ich jetzt vielleicht schlafende Hunde wecken. Aber es gab schon mal den einen oder anderen, der versucht hat, solche, sagen wir mal, beratungsintensiven, schweren Produkte oder auch Zielgruppen via Internet und via Netz zu bedienen, aber die sind alle jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Also ich kann mich entsinnen, da gab es mal Ansätze über entsprechende Vergleichsplattformen, auch für gewerbliche Kunden. Die sind jetzt alle, glaube ich, in ihren Businessplänen, sofern sie noch existieren, weit davon entfernt, in den Ausgangsszenarien, die da mal Geld eingesammelt haben und dann hinterher gelandet sind wie die Bettvorleger, wie es so schön heißt. Und vor dem Hintergrund muss man so ein bisschen aufpassen, wie man Geschäftsmodell aufsetzt. Ich sage nicht, dass ich da jetzt skeptisch bin für neue Geschäftsmodelle, sondern ich sage immer, es muss halt passend zur Zielgruppe und passend zu deren Bedarf sein. Und da kann man sicherlich eine Menge machen im Sinne von Lead-Generierung via digitaler, sagen wir mal, Szenerie. Aber ich glaube, dann kommt immer wieder der scharfe Punkt, wo man sagt, man braucht auch einen gut qualifizierten Berater, egal ob das jetzt ein Außendienstpartner, eine Ausschließlichkeitsorganisation oder ein Versicherungsmakler ist, der sich wirklich auskennt mit diesen Zielgruppen. Und es macht da einen großen Unterschied, ob ich jetzt XY Feld, Wald und Wiesen Makler oder Berater bin oder ob ich mich zum Beispiel jetzt in unserer Kernzielgruppe des Handwerks wirklich auskenne, weil da gibt's halt einfach andere Altersversorgungssysteme und dergleichen mehr.
Also glauben Sie nicht, dass dieses Kunden werden irgendwann automatisch sich ihren Versicherer, ihren Versicherungsvertrag selbst zusammensuchen, online dann alles abschließen? Jetzt abgesehen von so Zahnzusatz hatten wir gerade schon, oder meinetwegen Haftpflicht auch.
Das glaube ich dann schon. Also so im Privatkundengeschäft glaube ich schon, dass jetzt sieht man ja auch gute Teile des Geschäftes in der Kfz-Versicherung oder auch in der Privathaftpflichtversicherung oder Hausratversicherung. Die Kunden suchen sich ihren Versicherer über Plattformen. Große sind ja bekannt im Markt, ne?
Mhm.
Beziehungsweise auch künstliche Intelligenz, die da viel stärker jetzt einkommt. Das glaube ich schon, wird aber irgendwann nicht übertragbar sein, wie gesagt, auf gewerbliches Geschäft oder auf größere Geschäfte, die eben auch mehr Beratung benötigen, weil da ist dann, sobald es halt um größere Summen auch geht, glaube ich, schon eine Beratung notwendig. Ist, wie gesagt, gab ja ein paar Versuche, auch dieses Geschäftsmodell sozusagen zu übertragen auf den Direktvertrieb oder Onlinevertrieb. Aber die sind jetzt alle nicht sehr erfolgreich gewesen. Und ich sage das auch mit dem kleinen Selbstbewusstsein, dass ich sage, wir verkaufen auch Online-Zahnversicherungen oder Tierkrankenversicherungen jetzt in Kürze oder sonstige Themen. Aber wir werden in dem schweren handwerklichen Geschäft oder gewerblichen Geschäft weiterhin auf persönliche Beratung setzen. Natürlich unterstützt von der Lead-Generierung bis hin zu Beratungstools mit viel Digitalem. Aber es ist nicht so, dass jetzt der ihm beschriebene Tischler oder Schreiner in irgendein Portal reinsurft und sagt, ich brauche jetzt eine Betriebshaftpflichtversicherung. Das gibt auch, aber in ganz seltenen Fällen. Und das wird wahrscheinlich auch die nächsten 5 Jahre bis 2031, wenn es noch ein paar mehr werden, die werden wir auch sicherlich bedienen können von unserer Seite, aber die werden nicht, sagen wir mal, die Mehrheit ausmachen, vorsichtig formuliert.
Und wenn wir jetzt den Vertrieb auf der einen Seite schon mal besprochen haben, wie wird denn dann die Schadenserfahrung, also die Schadenserfahrung, einfach Schadensmeldung, der Schadensfall, wie wird denn der 2031 im Vergleich zu heute sein?
Also auch da wird für mich Standardisierung bei, wenn es mal normalen, einfachen Schadenfällen, also wenn jetzt der Kunde eine Zahnbehandlung braucht oder wenn er eine professionelle Zahnreinigung macht, dann geht es ja heute schon alles relativ dunkel und online durch. Wenn Sie da mal in dem Beispiel des Tischlers bleiben und ich kann da auch Beispiele berichten, bei denen ich selbst bei der Schadenregelung mit dabei war, wo halt mal eine Schreinerei für 1 Million oder 2 Millionen oder 3 Millionen abgebrannt ist, das können Sie jetzt mal nicht so im Vorbeigehen in der Kamera filmen und sagen, okay, da zahle ich jetzt mal 3 Millionen als Versicherer. Dann müssen Sie tiefer reingehen, dann brauchen Sie im Regelfall einen Gutachter, dann sind irgendwelche Maschinen kaputt und das hat natürlich eine ganz andere Komplexität. Da werden Sie sicherlich auch unterstützen können mit digitalen Tools, mit künstlicher Intelligenz, was die Erfassung der Schäden und dergleichen mehr anbelangt, aber dann brauchen Sie doch ein Gesamtpaket, was man dann auch in der Schadenregulierung natürlich mit dem Kunden und dem Vertriebspartner bespricht, um dann da auch, sagen wir mal, eine Leistung bereitzustellen, weil da geht es ja dann um Existenzen, da geht es jetzt nicht nur um, was weiß ich mal, irgendwie eine professionelle Zahnreinigung, in Anführungsstrichen, gerade zitiert. Das sind dann schon große Unterschiede und in solchen Themen, da wird auch weiterhin eine persönliche Regulierung und persönliche Beratung benötigen.
Das ist gerade spannend. Wir leben jetzt, glaube ich, so im Jahr 3,5 ungefähr, nachdem die Welt ChatGPT mitbekommen hat, so KI. Ich hatte das Gefühl, nämlich gerade auch im Gespräch mit Ihnen, dass der erste Hype von KI ist so weg, im Sinne von KI wird alles lösen, alles ändern, weil Sie sagen jetzt gerade immer, KI wird da helfen, aber am Ende ist der Mensch mit eine große relevante Sache. Inwiefern wird denn KI aber jetzt, wo glauben Sie, wo wirklich extreme Effekte zu sehen sind, was KI verändert haben wird?
2031. Also ich glaube schon, dass KI in der gesamten Wertschöpfungskette eines Versicherers überall Effizienzgewinne bringt. Ja? Also das fängt im Vertriebsmomentum an und geht natürlich bis zum Schaden durch. Und wenn man sich heute die sogenannte Korrespondenz anschaut, also viel einfacher geht oder wo dann E-Mail-Routing erfolgt und E-Mails schon beantwortet werden, wo man zwar nochmal drauf schaut, aber dann sagt, okay, dann schickt man die durch. Das glaube ich schon. Ich glaube allerdings auch an der Stelle nicht, wie vielleicht der eine oder andere Unternehmensberater oder nenne ich es mal KI-Verkäufer momentan spekuliert, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. sondern am Ende des Tages muss man immer noch mal schauen, dass man eben, wie gesagt, gerade bei den beratungsintensiveren Themen, sowohl im Vertriebsmomentum wie im Schaden- und Leistungsmomentum, schon noch mal Menschen zumindest draufschauen lässt und auch diese, sagen wir mal, gerade bei großen existenziellen Themen, ob das jetzt nun lebensbedrohliche Krankheiten oder gesundheitliche Beeinträchtigungen sind oder große Feuerschäden oder was auch immer, da wird die KI an ihre Grenzen stoßen und ich glaube jetzt nicht, dass wir, um nochmal einen Tick draufzusetzen, ich bin ein großer Freund von der KI, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt humanoide Roboter als Schadenregulierer zu dem vorhin beschriebenen Leistungsfall oder Schadenfall zu dem Tischler und Schreiner schicken, weil das würde wahrscheinlich nicht zumindest zu unserem Geschäftsmodell passen, wenn das jetzt ein anderer machen möchte, gerne, aber ich persönlich glaube, da werden wir immer noch zum Glück dann auch für uns alle Menschen benötigen und neben der künstlichen Intelligenz ist mir auch menschliche Intelligenz immer noch ganz wichtig.
Ja, kann ich unterschreiben. Sie haben gerade von KI-Verkäufern oder so, wir haben gerade einen Hype gehabt. Ich glaube, der Start flacht gerade ab, wie gesagt. Aber vor 10 Jahren hatten wir auch einen Hype. Da war einfach, was heute KI ist, war damals Introtext, die einfach alles platt machen werden, die werden alles neu machen, alles Versicherer müssen Angst haben und die werden von diesen Tankern, die werden alle überholt von den Schnellbooten. Das ist nicht ganz passiert.
Na, du gehst ja, ne? Also, wir haben nichts mehr übrig.
Genau. Und die Frage ist halt, was glauben Sie, was für eine Rolle Introtext noch so in Zukunft spielen? Spielen die überhaupt eine Rolle, oder?
Also, ich bin ja jetzt schon, wie gesagt, lange dabei, seit etlichen Jahrzehnten und ich habe nichts gegen Unternehmensberater, ab und zu frage ich die auch mal, aber ich glaube jetzt aufgrund meiner langjährigen Berufserfahrung nicht, dass jede Sau, die durchs Dorf getrieben wird, die richtige ist und dass ich da folgen muss. Und deswegen haben wir auch die jetzt circa 10-jährige, wie Sie sagen, Insurtech-Phase intensiv beobachtet. Wir haben natürlich auch mit vielen gesprochen und es ist ja nicht viel übrig geblieben, wenn man mal ganz kritisch reinschaut. Fallen mir jetzt wenige Namen ein, die da überlebt haben als, nenne ich es mal, Neo-Versicherer oder auch, um eine Krankenversicherung hier aus München nochmal zu zitieren, die dann irgendwie mit Otto von Bismarck sich neu erfunden hat. Aber das sind ja mal wenige, die dann übrig geblieben sind. Viele sind abgetaugt, ne? Manche sind einfach gar nicht mehr aufgetaugt. Die Technologie jedoch finde ich gut und die wurde ja auch von der ganzen Versicherungsbranche, nenne ich mal, von den etablierten Anbietern integriert in die Geschäftsmodelle, nicht zuletzt Automatisierungsthemen, nicht zuletzt eben auch jetzt heute künstliche Intelligenz-Features, die alle eingebaut werden. Insofern hat der Insurtech-Szenerie ihre Berechtigung. Es ist halt aber trotzdem schwierig, auch als Insurtech, auch wenn man das so weltweit mal betrachtet, echt Geld zu verdienen mit diesem Geschäftsmodell Versicherung, weil man einfach Kunden braucht. Ja. Kunden und Vertriebspartner oder zuerst Vertriebspartner, dann Kunden oder eben im B2C-Bereich gleich die Kunden. Und die Kundengenerierung in Produkten, wo man auch Marge macht und Ertrag als Versicherer, um sein Geschäftsmodell zu stabilisieren, ist schlichtweg teuer. Und das haben, glaube ich, viele Insurtechs ein bisschen unterschätzt. Und deswegen haben sich ja manche auch gewandelt vom Versicherer zum Softwareanbieter oder vom Versicherer zum teilweise auch Assekurateur, gibt es ja die unterschiedlichsten Themen. Das liegt sicherlich auch daran, dass viele Insurtechs es einfach nicht geschafft haben, das ganze Thema Regulierung und die gesamten gesetzlichen Vorschriften einfach so zu beachten, wie es notwendig ist. Und dann sind die an ihre Grenzen gestoßen. Aber ich bin da ein großer Freund von viel Technologie. Aber gleichzeitig glaube ich, dass nur das Bereitstellen von Technologie zu kurz greift oder auch zu kurz gegriffen hat. Und deshalb ist es so, dass da etliche wieder ausgeschieden sind auf dem Markt, aber teilweise sind die handelnden Personen und ihre Produkte oder Dienstleistungen und Technologien halt an anderer Stelle wieder in die Wertschöpfungskette der Versicherer integriert worden, was ein gutes Zeichen ist. Und wenn man mal Parallelen zieht zu anderen Branchen, ich meine, die Versicherungsbranche ist ja eine sehr tradierte und langfristige Branche. Aber wenn man heute mal Hightech anschaut, jetzt im Sinne von Einzelhandel beispielsweise über Versandhändler und dergleichen mehr, was da passiert ist, dann sind ja viele dieser, wenn ich jetzt mal den ganzen Großen nehme, Amazon und dergleichen mehr, die haben ein tolles Geschäftsmodell, natürlich zulasten der etablierten traditionellen Händler, Aber gleichzeitig kann man ja von diesem Geschäftsmodell auch ein bisschen was abschauen für einen Versicherer, indem man halt Starti-Meldungen direkt an den Kunden gibt, so nach dem Motto, dein Paket ist versandt. Dann kann man ja sagen, okay, dein Schaden wird eingereicht und dergleichen mehr. Hält den Kunden auf dem Laufenden und hat damit auch weniger Kommunikation, weil da ruft der Kunde nicht an und fragt, ob was los ist beispielsweise. Das sind ja alles tolle Sachen, die man auch in die Wertschöpfungskette eines Versicherers integrieren kann.
Jetzt habe ich gerade zwei Themen. Ich glaube, ich bleibe mal ganz kurz bei dem Schadensfall, weil Sie sagen, da wird man einfach automatisch benachrichtigt. Glauben Sie, es wird Zukunft, also sagen wir 2031, wird das so sein? Ich habe, was weiß ich, Wasser im Keller und habe einen Schaden gemeldet und so weiter. Ich bekomme einfach so statusmäßig, ohne dass ich nachfragen muss, ständig gestand, das ist so und so und so. Oder ist das nur eine schöne Theorie?
Ja, ich finde es eine schöne Theorie, aber ich glaube, bis 2031 wird sich da einiges tun. Also wir sind natürlich jetzt stark in der Krankenversicherung unterwegs und für mich ein konkretes Beispiel ist eben jetzt, wenn ich sage, ich habe einen Kostenplan in der Zahnversicherung beispielsweise, weil ich jetzt ein paar Kronen brauche, dann würde ich mir schon vorstellen können, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt eingegangen, der Plan, und den haben wir gecheckt und du kriegst jetzt bis morgen entsprechende Info, ob wir da bezahlen und wie viel wir da bezahlen. Oder auch eine professionelle Zahnreinigung, dass man sagt, okay, die geht ein, die wird ja dann maschinell gelesen und jetzt kostet die, keine Ahnung, 100 Euro beispielsweise. Dann wird es sofort ausgezahlt und ist auf ihrem Konto gut geschrieben. Und lieber Herr Petersen, schauen Sie mal auf dem Konto, da stehen eben die 100 Euro drauf. Also das sind schon nicht, sagen wir mal, Szenarien, die ganz weit weg sind, sondern das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr zügig gehen wird. Und das würde dann ja die Parallelität zu den gerade beschriebenen Versandhändlern schon ein Stück weit darstellen. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber es ist halt so, dass die Versicherungsbranche nicht immer die allerschnellste war, vorsichtig formuliert. Aber wenn wir dann was machen, machen wir es halt danach richtig und gescheit.
Die zweite Sache nochmal, gut, dass Sie diesen großen Händler ansprechen, weil nämlich neben den Insurtechs war danach ja auch irgendwie auch immer zeitgleich das zweite Schreckgespenst waren ja die Big Techs. Ne? Die kommen nämlich auch alle, das ist dann Facebook, Amazon und so weiter. Und sie sagt, bei den Insurtechs ist das Problem, die haben unterschätzt, dass du Kunden brauchst und wie teuer Kundengewinnung ist. Bei den Big Techs wird ja gesagt, die haben einfach schon alle Kunden. Das heißt, sie können einfach alles an sie verkaufen und deswegen werden die Versicherer und werden alles machen. Das ist bisher auch noch nicht passiert. Glauben Sie, es wird 2031 der Fall sein?
Zu unserem eigenen Schutz hoffe ich mal nicht. Ich glaube, sag mal. Es gab ja schon ein paar Ansätze in, sagen wir mal, europäischen oder auch weltweiten anderen Geschäftsmodellen und Versicherungsmärkten. Die haben alle die Fahne wieder eingerollt, vor dem Hintergrund dessen, dass sie unsere Regulierung ein Stück weit unterschätzt haben. Versicherungen sind ja stark reguliert. Das ist auch, wie kann man offen drüber reden, so eine Art Schutzzaun für etablierte Versicherer. Denn die haben natürlich viele, viele Millionen Kunden. Und diese vielen, vielen Millionen Kunden sind ja auch die Kunden der Versicherer, also unsere Kunden dann auch, in einer Teilmenge. Und es ist ja so, dass man natürlich erwartet, dass alle eine hohe Technologie, wie gesagt, zur Verfügung stellen und einen guten Service. Aber ich glaube eben nicht, dass ich jetzt bei XY in Anführungsstrichen meine Privathaftpflicht abschließe oder meine Hausratversicherung, weil ich mir jetzt drei Möbel gekauft habe beispielsweise oder andere Themen. Denn es ist doch Versicherung, das habe ich zumindest immer so gelernt, ist ein völliges Low-Interest-Product, wie es schön heißt. Ja, also ja. Keiner will sich mit dem Zeug so richtig beschäftigen, was wir alles gerne natürlich in unserer beruflichen Zukunft haben oder natürlich auch jetzt schon haben. Aber Versicherung ist ja ein notwendiges Übel. Keiner legt jetzt irgendwie seine Versicherungspolice an einer Bar oder in einem Club auf den Tresen und sagen, was bin ich für ein toller Held, weil ich habe meine Versicherungspolice vom Münchner Verein, das ist die schönste. Was anderes ist, wenn er einen Autoschlüssel dahin legt, ob nur Elektro oder Verbrenner oder was im High Interest ist. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, wir sind low, wir werden auch low interest bleiben. Wir sind zwar richtig high im Sinne von, dass wir wichtig sind, aber ich glaube eben nicht, dass die großen Händler oder auch ganz große, die halt einfach viele Daten haben, sich es weiterhin antun wollen, mit Datenschutz, mit IDD und mit FIDA, was jetzt alles kommt, und mit DORA und der ganzen Thematik, was IT-Sicherheit betrifft, beschäftigen wollen. das macht ihm keinen Spaß und die Marge, die man da erzielen kann, ist vielleicht auch anderweitig höher, indem man einfach gewisse Daten verkauft oder andere Produkte verkauft, die halt viel einfacher und schnell drehender sind als eine Versicherung. Und deshalb glaube ich, dass vom Trend her es vielleicht immer ein paar Versuche geben wird, aber die werden wahrscheinlich alle nicht von allzu großem Erfolg gezeichnet sein, sodass ich da optimistisch bin, dass wir als Versicherer diese Konkurrenz höchstens im Sinne einer Symbiose oder Zusammenarbeit, aber nicht fürchten müssen.
Glaube ich auch. Sie haben vorhin gesagt, das finde ich immer interessant. Sie haben mehrere Vorstände auch, die sagten, beim Beispiel Zahnreinigung oder bei der Krone, das wird quasi automatisch vom System gelesen, das wird alles automatisch bearbeitet, und dann geht einfach ganz schnell auch Regelungen bei irgendwelchen Problemen. Ich frage mich, sind denn die Systeme in den Versicherungen, weil wir haben nicht nur auf der einen Seite die Regulatorik, die die Versicherungsbranche ein bisschen bremst, sagen wir mal, sondern auch, wir haben alte Systeme in der Branche, und teilweise auch noch aus den 80er Jahren, wo mit COBOL gearbeitet wird. Glauben Sie, dass wir 2031 so state of the art sind oder wird man immer noch COBOL-Programmierer brauchen?
Also, da haben Sie völlig recht. Erste Aussage. Da gibt es noch viele alte Programme, aber die werden ja Stück für Stück mal liquidiert und sozusagen migriert. Ich würde mal formulieren, bis 31 wird ein Großteil, was ich so wahrnehme, des Marktes wirklich up to date sein, was die Systeme anbelangt. Wir für unser Haus versuchen noch deutlich vorher, diese alten Hosts abzuschalten, weil die natürlich lähmen. Das ist auch da die Kostenaufwand, und die etwas älteren COBOL-Programmierer sind jetzt auch nicht mehr so stark vorhanden, weil die dann teilweise im Ruhestand schon sind oder im Ruhestand gehen. Deswegen sind wir natürlich gezwungen, da was zu tun, und das tut ja wiederum dann auch, sagen wir mal, den Geschäftsprozessen gut, die dann doch ein Stück weit einfacher gehen. Es ist eine komplexe Geschichte, da sind wir als Versicherer ja auch nicht die allerschnellsten, aber da halte ich mal dagegen. Die Versicherer, die quasi auf neuen IT-Landschaften aufgebaut haben, die haben trotzdem jetzt nicht den Riesenerfolg eingefahren verglichen mit den etablierten Versicherern, weil, wie vorhin diskutiert, es reicht eben nicht nur eine tolle Technologie zu haben, sondern du brauchst halt auch schlichtweg Vertriebspartner und Kunden.
Ja, das glaube ich auch. Also deswegen, ne, nicht nur, ich finde es so interessant zu schauen, also, weil es ist halt das, was wir im Hintergrund immer gar nicht sehen, und auch wir merken gar nicht, wie lange solche Umsetzungen dauern. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil ich denke mir auch so, ey, das sind halt auch Systeme, wo einfach mal Lebensversicherung, wirklich Lebensleistungen drauf sind, die sollten auch nicht einfach so schnell behoben werden.
Ist mal um. Also wenn wir arbeiten ja auch mit unterschiedlichen Software-Dienstleistern in dem Bereich zusammen. Und wir sind jetzt 1922 gegründet, also im 104. Geschäftsjahr. Und wenn man mal dagegen legt, dass jetzt sowas vielleicht noch 3, 4, 5 Jahre dauert, wann auch immer jetzt es fertig ist im Endeffekt, dann sind ja diese jetzt Jahre genannt, sagen wir mal 3 Jahre oder 4 Jahre, verglichen dann eben mit den 100 und was immer dann 31, sind wir noch ein bisschen älter, in 107 oder 108, 9 Jahren, betrachtet auch wiederum nicht allzu lange zu unserer Ehrenrettung. Klar, wenn wir alles schneller machen, ne, aber wir müssen ja auch schauen, dass die Kollegen, die da mit Hochdruck dran arbeiten, das auch dann vernünftig in einem hohen Qualitätsanspruch machen. Und da ist natürlich auch so ein bisschen der Vorwurf von der Vergangenheit, dass die Versicherungsprodukte schon relativ komplex aufgebaut worden sind seinerzeit und auch heute noch teilweise komplex sind. Und diese ganzen Datenstrukturen, die dahinter liegen, die muss man natürlich jetzt auf einer modernen Datenstrategie und einer modernen IT-Architektur abbilden. Und das ist nicht so ganz einfach und halt ein bisschen komplexer. Und da brauchen wir ein bisschen länger, aber wie gesagt, das Schöne an unserem Geschäftsmodell ist ja, wir existieren eben jetzt im Beispiel des Münchner Vereins schon 100 Jahre, und es gibt Versicherer, die sind schon noch älter, 200 Jahre alt, und haben da Kriege überlebt und sonstige Krisen. Also so schnell wirft uns da jetzt auch nichts um.
Sie sagen gerade, Versicherungsprodukte sind so kompliziert, und es gibt es aber auch schon lange. Glauben Sie denn, dass wir bis 2031, dass Versicherungsprodukte A, einfacher werden? Weil das höre ich auch immer wieder. Die müssen ganz einfach werden, dass jeder so versteht, was er will und nicht ganz lange Bedingungen lesen muss. Und B, wird es irgendwelche neuen Produkte geben? Sehen Sie irgendwas Neues, was kommt, was man noch gar nicht hier erahnt?
Also, dass die Versicherungsprodukte einfacher werden, habe ich schon oft gelesen und gehört.
Ja.
Habe es aber noch nie so richtig erlebt. Es gab schon mehrere Initiativen in der Branche. Ein Produkt, das ja gekennzeichnet ist durch Mathematik und durch Juristen sozusagen. Ja. Also rechtliche Versicherungsbedingungen und dahinterliegen gewisse Wahrscheinlichkeiten der Mathematik. Das ist noch nicht so ganz einfach. Und ich kann mich noch entsinnen, vor ein paar Jahren gab es da mal so Ansätze, dieses eben komplett zu vereinfachen oder alles super und toll. Das hat alles nie funktioniert. Ja. Und daher ist mein Optimismus war vielleicht ein bisschen gedämpft. Das gibt es immer wieder mal. Aber ich glaube nicht, dass das sehr stark ausgeprägt ist. Und was natürlich neue Produkte anbelangt, ist schon klar, es wird immer neue Produkte geben. Die Welt ändert sich und damit auch der Versicherungsbedarf. Also aktuelle Themen sind natürlich stark getrieben durch Digitalisierung mit dem Stichwort Cyberversicherung. Aber es gibt auch Produkte, die schon länger am Markt sind und jetzt trotzdem noch ein hohes Potenzial haben. Also nennen wir zum Beispiel die Tierkrankenversicherung, da ist eine Marktabdeckung von vielleicht 10% da. Und dann kann man sagen, okay, steigt man da ein, steigt man da nicht ein beispielsweise. Das sind so die Themen, wo einfach Kundenbedarfe vorhanden sind. Oder wenn Sie im Mobilitätsbereich schauen, da haben sich ja jetzt viele, viele Anbieter mit dem Thema E-Bikes beschäftigt und Fahrräder generell, weil es ein Riesentrend war nach Corona und mit Corona. Das sind alles Produkte, die halt entstanden sind, auch weil die Lebenssituationen sich geändert haben. Und das sind wir als Versicherer, die Begleiter, sei es jetzt nur im Cyberbereich oder sei es im E-Bike-Bereich oder sei es im E-Scooter-Bereich oder sei es im Tierkrankenversicherungsbereich. Also das sind wir als Branche schon up to date und schauen uns die Sachen an, bis hin zu Elektronikversicherungen, wo ja also es noch keine Handys und Smartphones eben gab in der Kategorie der Kommunikation und gab es da keinen Bedarf. Aber jetzt gibt es halt solche Produkte, die man abschließen kann und wo wir als Branche der Begleiter, sagen wir mal so, der Produktinhaber sind. Und das gehört einfach dazu, da muss man sich mit beschäftigen, das machen wir auch gerne und dann sagen, passt es zu uns, passt es nicht zu uns und wo wollen wir da vertreten sein oder nicht?
Aber sehen Sie irgendwas ganz Neues, richtig, dass Sie irgendwas in China gesehen haben oder was, oder ja, Shanghai ist China, die wir ganz weit voraus sind, wo man sagt, daran denken wir hier nach gar nicht oder ist das alles?
Also wir beobachten das so ein bisschen und wenn Sie mal, was Sie sich in China anschauen, den Marktführer Ping an, beispielsweise den Weltmarktführer, angeblich noch größer als die Allianz, zumindest von der Anzahl der Kunden her. Das schauen wir uns ein bisschen an, aber ich habe jetzt nichts entdeckt, was mich jetzt so sozusagen elektrisiert hat, dass ich sage, das müssen wir jetzt nach Deutschland importieren. Die haben natürlich ganz eigene Ökosysteme, die da gefahren werden oder eigene Produkte teilweise. Aber das war jetzt nichts, wo ich sage, das würde jetzt zu uns passen als mittelständischer Münchner Verein. Ob da andere Überlegungen haben, das weiß ich nicht. Das können dann auch die dort Verantwortlichen jeweils entscheiden. Ich persönlich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil echte, große Innovationen oft den Nachteil haben, dass sie dann nicht, das ist zumindest schon meine Lebenserfahrung, in großen Stückzahlen verkauft worden sind. Also es gab zum Beispiel ja auch immer im südafrikanischen oder auch im britischen Markt gab es oft diese Ansätze im Bereich der Lebensversicherung, so Vorzugsrenten beispielsweise zu machen, dass man sagt, für schwer erkrankte Personen, die nicht mehr allzu lange leben, gibt es dann zum Beispiel höhere Renten oder irgendwelche Themen. Das wurde alles vor einer gewissen Zeit lang gehypt und dann hat man versucht, es im deutschen Markt zu übertragen, hat aber zumindest nach meinem Kenntnisstand zu großen Teilen nicht funktioniert. Deswegen muss man immer schauen, wie ist ein bisschen die Mentalität und was passt zur jeweiligen Zielgruppe. Und da wird es ja nicht ganz so einfach, aber ich würde mal sagen, wenn es da gute Ideen gibt und wenn Sie auch eine haben, können Sie uns die gerne mitteilen, dann können wir nochmal da zurück. Machen wir ein bisschen Innovation und Schmiede. Es macht da viel Spaß und mir macht es persönlich auch viel Freude, sich dann immer mit so neuen Themen zu beschäftigen. Da bleibt man frisch und die Mitarbeiter freuen sich auch, wenn wir da mal gemeinsam was entwickeln. Aber ich glaube, dass insgesamt nicht ganz so einfach ist. Man sieht ja auch, wie gesagt, bei dem
Intratechs und bei den, sagen wir mal, richtigen Versicherern, die alle auf dem Markt mal gewesen sind, dass man schon, sagen wir mal, eine gute Produktidee braucht, die auch Menge produziert im Sinne von Nachfrage oder eben, dass man was verkaufen kann, auch im Sinne von Vertriebspartner, die dafür gerade stehen sozusagen und da bereit sind. Und das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil wir natürlich auch in Deutschland ein System haben, was ja durch Sozialversicherung geprägt ist, im Sinne von GKV, also gesetzliche Krankenkassen mit Pflege und auch gesetzliche Rentenversicherung. Da ist jetzt der Rahmen auch nicht mehr allzu groß und im Sachversicherungsbereich sind wir ja auch limitiert durch gewisse Vorschriften, wenn Sie eine Autoversicherung einfach schriftlich brauchen. Aber da hat sich der Markt auch weiterentwickelt. Aber das sind jetzt für mich nicht, sagen wir mal, so super, super, super Innovationen, dass ich sage, das ist Wort neuer Kunden. Ne?
Sie haben gerade von Stückzahlen geredet, was mich zu einem, das ist am Ende, ich habe aber zwei Fragen, das ist aber im Prinzip kann ich einen sehr guten Übergang dazu machen. Denn was ich halt sagen kann, was in den letzten Jahren umgegangen ist, bis 2000 wahrscheinlich immer noch danach, auch in großer Stückzahl verkauft, oder? Und noch existiert in der Versicherungsbranche sind Faxe und Faxgeräte.
Faxgeräte, ja.
Ja, und das eine, meine vorletzte Frage ist ja immer, was glauben Sie, wie viele Faxe werden in der Versicherungsbranche noch am 3. Februar 2030 verschickt?
Also in der Branche weiß ich es nicht, ich hoffe wenige, bei uns mit Sicherheit keinen mehr.
Keins mehr, ja?
Ja.
Wird heute schon keins verschickt oder dann?
Ist es wir verschicken keine mehr, nee. Also nach meinem Kenntnisstand, ich weiß jetzt nicht noch, ob irgendein Kollege von uns irgendwie noch ein Hobby hat, aber wir versuchen alles faxfrei, hätte ich beinahe formuliert, zu gestalten. Es kommen natürlich ab und zu mal noch Faxe von Kunden an, die müssen wir natürlich in irgendeiner Art und Weise dann weiterverarbeiten, ist auch klar.
Ah, okay. Aber glauben Sie, 2030 kommen noch von Kunden Faxe an bei Ihnen oder glauben Sie das dann auch wirklich nicht?
Naja, ich meine, wenn Sie ältere Kunden haben, die noch ein Faxgerät haben, also mein Vater ist 85, der hat noch ein Faxgerät. Wenn er bis 31 sozusagen noch faxen will, was machen wir dann? Ne? Müssen wir mal überlegen.
Okay. Meine letzte Frage ist über, was möchten Sie in Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn Sie selbst quasi den Podcast von heute in 2030 Tagen, also am 13. August, sich selbst nochmal hören, uns nochmal hören? Was möchten Sie sich sagen?
Was ich mir selbst sagen würde, ist mal ein bisschen schwierig. Ne? Da schwingt so ein bisschen Hoffnung, Stolz, berufliche Leistung mit. Es mögen dann andere beurteilen, was ich da mal gemacht habe, aber ich wäre zufrieden, wenn alle sagen, der Reitzler hat es ordentlich gemacht. Bis dahin wäre ich dann, so Gott will, 25 Jahre Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender, ist fast deckungsgleich bei mir, bei Münchner Verein sein. Insofern wäre ich froh, wenn dann alle sagen, der hat es ganz gut gemacht. Ja? Und wir haben dann gemeinsam unsere Arbeitsplätze gesichert, der Laden ist vorangekommen und da wäre ich ein bisschen stolz drauf. Und ansonsten ist ja immer wichtig, dass wir als Team, wir reden da immer von so einer Segelcrew aktuell in unserer neuen Strategie, gemeinsam sozusagen die Segel setzen und den Münchner Verein da gut durch die Buchten gebracht haben, dass wir ein paar, sagen wir mal, ertragsstarke und mengenstarke Produkte zum Vorteil unserer Kunden natürlich angeboten haben und dass wir natürlich auch, was dazugehört, in der heutigen Zeit viel Technologie eingezogen haben und dass wir auch, wenn ich jetzt zum Fenster rausblicke, unsere Gebäude renoviert haben beziehungsweise neue Gebäude gebaut haben. Denn es ist ja so für einen Handwerksversicherer schon ein wichtiger Aspekt, dann auch für die Mitarbeiter und für die Kollegen insgesamt und für die Kolleginnen ordentliche Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Und wichtig ist natürlich auch, dass unsere Arbeitsplätze sicher sind und bleiben.
Dann hoffe ich das auch und bedanke mich für das schöne Gespräch. Dankeschön.
Den Dank gebe ich gerne zurück. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Weitere Interviews? Die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.